Wir wollen uns jetzt mit einem Thema befassen, bei der sehr viele Fragen entstehen und recht viel Unsicherheit da ist. Die Frage nämlich danach, das Alte Testament, also gerade das, also wie können wir gewiss sein, dass das, was wir als Altes Testament besitzen, dass das die Sammlung der Bücher ist, der Kanon, wie man das nennt, der uns von Gott gegeben ist. Oder hat jemand darüber befunden? Oder wer hat das entschieden? Und so weiter. Solche Fragen treten auch zum Neuen Testament auf. Und wir beginnen also mit der Entstehung und Überlieferung des Alten Testaments. Das ist inzwischen schon Teil 5 der, ja, Teil 5. Teil 4, Archäologie, ich muss noch sehen, ob wir überhaupt dazukommen. Und das wäre dann, wenn schon, erst morgen. Ja, mal sehen, ob es die Zeit noch reicht, sonst habt ihr einfach das Skript. Ja, also wir kommen zum fünften Teil, Entstehung und Überlieferung des Alten Testaments. Nun, wie kam es zur Niederschrift des Alten Testaments? Mal das, wir haben eines gesehen, Gott gebote, Mose aufzuschreiben. Mose hat aufgeschrieben. Das Aufgeschriebene wurde verwahrt. Und zwar bei der Bundeslade, im Allerheiligsten, im Heiligtum. Dort verwahrt, der sicherste Ort vor Gott in Gottes Gegenwart. Aber nachher alles Weitere, das dann dazu kam. Wie können wir darüber gewiss sein? Alles Wort Gottes und nur die Bücher und keine weiteren. Also Gott erschien dem Mose und berief ihn zu seinem besonderen Dienst. Dabei stattete er ihn aus, mit der Vollmacht Zeichen und Wunder zu tun, weil das seine Botschaft, die Gott ihm auftrug, der Auftrag, den Gott ihm gab, die Aufgabe, für die Gott Mose also sehen hatte, war von so großem Gewicht, so großer Bedeutung für alle nachfolgenden Zeiten und nicht nur für das Volk des Mose und für alle nachfolgenden Zeiten, sondern für die ganze Menschheit. Gottes Wort für die ganze Menschheit. 5 Mosebücher sollten von Mose niedergeschrieben werden. Und darum musste ganz klar gemacht werden, er war wirklich von Gott berufen, von Gott gesandt, von Gott beauftragt. Und das begann eben mit der Berufung des Mose, die beschrieben wird in 2. Mose Kapitel 2. Kapitel 3, es ist der Vers 2. Ich muss das dann korrigieren, ich hatte da vorhin Vers 1 gesagt. Es ist 2. Mose 3, Vers 2. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus einem Dornbusch. Er scheint ihm, spricht zu ihm. Und der Herr sagt dann Mose, was er mit Mose vorhat, Vers 7. Gesehen habe ich das Elend meines Volkes, das in Ägypten ist, und sein Schreien wegen seiner Treiber habe ich gehört, denn ich kenne seine Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Hand der Ägypter zu erretten und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig fließt. Ja, in dieses Land werde ich euch hinführen, herausführen und dort hinführen. Und dann steht im gleichen Kapitel, Kapitel 3, Vers 11 und 12, Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israel aus Ägypten herausführen sollte. Und er sprach, weil ich mit dir sein werde. Also ich werde das tun. Ich bin mit dir. Und dann, und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe, wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr auf diesem Berg Gott dienen. Das wird dir ein Zeichen sein. Also du wirst darin bestätigt werden. Natürlich kamen immer wieder Anfechtungen. Ja, bin ich jetzt wirklich von Gott gesandt? Steht er mir wirklich bei? Und wenn du am Berg Horeb kommst, das ist, sag Gott, das ist dann das Zeichen. Ich habe dich da hingeführt. Und dann kam Mose zum Volk und hat ihm das, dem Volk das verkündigt. 2. Mose Kapitel 4. Da steht Verse 29, 30 und 31. Mose und Aaron gingen hin, und sie versammelten alle Ältesten der Kinder Israel. Und Aaron redete alle Worte, die der Herr zu Mose geredet hatte, und er tat die Zeichen vor den Augen des Volkes, und das Volk glaubte. Und als sie hörten, dass der Herr sich den Kindern Israel zugewandt und dass er ihr Elend gesehen habe, da neigten sie sich und beteten an. Sie hörten alle Worte und Mose sagte eben auch dieses Wort, und der Herr wird mit uns sein und der Herr wird uns führen an den Berg Horeb. Und das wird dann auch ihnen zum Zeichen, dass Gott tatsächlich zu Mose geredet hat und dieses Wort erfüllt. An der Erfüllung wird ihnen deutlich, tatsächlich, Gott hat es gesagt, jetzt ist es passiert. Und das muss ja unmöglich ausgesehen haben, als sie das erste Mal hörten. Sie waren ja Knechte, sie waren Sklaven. Sie konnten sich selbst nicht befreien. Völlig ausgeschlossen. Und dann eben, damit das Volk auch glaube, dass er wirklich von Gott gesandt war, dass sie überhaupt noch auf ihn hören würden, als er mit dieser Botschaft kam, gab Gott ihm die Gewalt, Zeichen zu tun. 2. Mose 4. Mose antwortete und sprach: Aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, denn sie werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Da sprach der Herr zu ihm: Was ist das in deiner Hand? Und er sprach: Ein Stab. Und er sprach: Wirf ihn auf die Erde. Da warf er ihn auf die Erde und er wurde zur Schlange. Und Mose floh vor ihr. Und der Herr sprach zu Mose: Strecke deine Hand aus und fasse sie beim Schwanz. Und er streckte seine Hand aus und ergriff sie, und sie wurde zum Stab in seiner Hand, damit sie glauben, dass der Herr dir erschienen ist. Der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Sie sollen glauben, dass der Herr dich gesandt hat. Durch dieses Zeichen. Und dann ein zweites Zeichen. Er streckt seine Hand in den Gewandbausch. Gott befiehlt, strecke deine Hand in deinen Gewandbausch. Vers 6, er streckte seine Hand in seinen Gewandbausch und er zog sie heraus und siehe, seine Hand war aussätzig wie Schnee. Und er sprach: Tu deine Hand wieder in deinen Gewandbausch. Und er tat seine Hand wieder in seinen Gewandbausch und er zog sie aus seinem Gewandbausch heraus und siehe, sie war wieder wie sein Fleisch. Und es wird geschehen, wenn sie dir nicht glauben und nicht auf die Stimme des ersten Zeichens hören, so werden sie der Stimme des anderen Zeichens glauben. Also Zeichen, damit sie glauben, dass Gott ihn gesandt hat. Dann spricht er die Worte zum Volk, das Volk glaubt, bittet es an. Und dann hören sie eben auch das. Und daran, dass wir wirklich dorthin geführt werden an den Berg Gottes und ihn dort anbeten werden, daran werdet ihr erkennen, der Herr hat mich gesandt. Und dann kommen sie an den Berg Horeb oder an den Berg Sinai. 2. Mose 19. Da steht im Vers 3, Mose stieg hinauf zu Gott und der Herr rief ihm vom Berg zu. Und das müssen ja die Israeliten auch mitbekommen haben. Jetzt steigt Mose auf diesen Berg hinauf. Kommt er zurück. Vers 7, und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes und legte ihnen alle diese Worte vor, also Worte, die der Herr zu ihm gesprochen hatte. Die Worte, die der Herr ihm geboten hatte, da antwortete das ganze Volk insgesamt und sprach, also stellvertretend natürlich durch die Ältesten. Und hier wird alles zusammengefasst. Die Ältesten werden das überall dann gesagt haben. Und das ganze Volk, alle sagten, ja, wir sind dabei. Also das ganze Volk antwortet, insgesamt, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose brachte die Worte des Volkes zu dem Herrn zurück. Er geht also wieder hinauf. Dann kommt Mose wieder herunter, und zwar mit der Anweisung, die Gott ihm gegeben hat. Wir lesen Verse 10 und folgende. Und der Herr sprach zu Mose, geh zum Volk, also geh wieder herab zum Volk, heilige sie heute und morgen, und sie sollen ihre Kleider waschen, und sie seien bereit auf den dritten Tag. Denn am dritten Tag wird Jahweh vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Und dann Vers 16, das wird jetzt beschrieben. Und es geschah am dritten Tag. Und Mose sagte das ihnen ja alles. Haltet euch bereit auf den dritten Tag, heiligt er sie. Ja, wieso, was? Wieso heiligen? Was ist denn da los? Ja, am dritten Tag wird der Herr selbst, dem ich dort begegnet bin, herabkommen zu euch. Haltet euch bereit. Sind also bereit. Und dann am dritten Tag geschieht's. Also immer, was Mose vom Herrn her sagt, es passiert immer. Und das prägt sich ein ins Gedächtnis der Menschen. Immer, was der Herr dem Mose sagt, es passiert immer. Gott redet wirklich zu Mose, und dass es Gott ist, der redet, wird dadurch bestätigt. Es passiert dann so. Das kann ja Mose nicht machen. Kann er nicht behaupten, ich bin dem Herrn begegnet. Und nachher, wir sehen nichts, wir hören nichts, es kommt ja nichts. Und so, Gott sorgt dafür, dass im Volk Israel dieses nie zu tilgende Wissen ihnen eingeschrieben wurde. Gott hat durch diesen Mann Mose geredet. Und alles, was er geredet hat, ist von Gott her. Und das musste so sein. Wir werden noch sehen, warum. Also, es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da waren Donner, Blitze, eine schwere Wolke auf dem Berg. Nun, sowas wird es auch, wenn Sie auch schon früher erlebt haben, Donner und Blitze und solche Dinge. Aber dann ein sehr starker Posaunenschall. Und das ganze Volk, das im Lager war, zitterte. Das war eine furchteinflößende Erfahrung. Das ganze Volk zittert im Empfinden der Gegenwart Gottes. Dieser Gott, der sich jetzt ihnen nähert. Das ganze Volk zittert. Und Mose führte das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen. Und das Ganze, und dann steht, und sie stellten sich auf am Fuß des Berges. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr auf ihn herabstieg im Feuer. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg bebte sehr. Und sie stehen am Fuß des Berges und alles zittert, alles bebt. Und sie verstehen, das ist wegen der Gegenwart des Herrn. Vers 19, und der Posaunenschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit einer Stimme. Und sie hören alle diese Stimme. Und diese Stimme, dieses Reden ist für sie so furchterregend. Sie sagen, wir ertragen es nicht, sonst müssen wir sterben. Das steht in Kapitel 20, Vers 18. Kapitel 20, Vers 18. Und das ganze Volk nahm die Donner und die Flammen und den Posaunenschall und den rauchenden Berg wahr. Und als das Volk es wahrnahm, zitterten sie und standen von fern, also im Verhältnis zu Mose. Mose ging da hinaus, sie blieben da unten, standen von fern, und sie sprachen zu Mose, rede du mit uns, und wir wollen hören. Aber Gott möge nicht mit uns reden, dass wir nicht sterben. Also rede du. Und seit dem Tag, diesem Geschehen, haben sie nie mehr daran gezweifelt, dass Gott durch Mose geredet hat. Ob sie Mose immer verstanden haben, ist eine andere Frage. Aber dass Gott zu Mose redete. Und das war ihnen noch feste Überzeugung auch in den Tagen Jesu, als die Gelehrten, die Schriftgelehrten, die Geistlichen, die religiösen Führer im Volk, als sie mit allen Mitteln das Volk davon abhalten wollten, an Jesus zu glauben. Und da steht dieser bemerkenswerte Satz in Johannes Kapitel 9, der Blindgeborene wird geheilt, und sie fragen den Blindgeborenen und hören verschiedene Zeugnisse, auch von den Eltern, und sie fragen den Blindgeborenen wieder, Und sie wollen einfach nicht wahrhaben, dass Jesus ihn geheilt hat. Und in dem Zusammenhang sagen sie, Johannes Kapitel 9, Vers 29, Johannes 9, 29. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat. Von diesem aber, also von Jesus, wissen wir nicht, woher er ist. Das heißt, sie wussten es nur zu gut, aber sie wollten es nicht wahrhaben. Aber merkt euch das. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat. Und das hat Gott, so hat er das bewerkstelligt, dass das Volk das seither immer wusste. Natürlich gibt es heute gottlose Juden, die gar nichts glauben. Atheistische Juden, gibt es alles auch. Aber ein Jude, der die väterliche Religion ernst nimmt, der zweifelt keine Sekunde daran. Gott hat zu Mose geredet. Und das musste eben sein, weil mit Mose wurde der Grund gelegt zu aller weiteren Offenbarung. Da wurde der Grund zum Kanon gelegt. Und das Fundament musste einfach im Denken der Leute, im Empfinden, im Bewusstsein, im Wissen der Leute einfach feststehen. Nun, nachdem das Volk diese Erfahrung gemacht hatte, dann ging Mose zusammen mit 40 Ältesten des Volkes hinauf in die Gegenwart Gottes. Das steht in 2. Mose 24. 2. Mose 24, Verse 9 bis 11. 2. Mose 24, 9 bis 11. Und Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels stiegen hinauf und sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war es wie ein Werk von Saphirplatten, wie der Himmel selbst an Klarheit. Und er streckte seine Hand nicht aus gegen die Edlen der Kinder Israel und sie schauten Gott und aßen und tranken. Und das wurde aufgeschrieben zum bleibenden Gedächtnis für das ganze Volk Israel. Nicht nur Mose war in Gottes Gegenwart, es waren Nadab, Abihu und Aaron und 40 Älteste aus Israel dort. Gott hat durch Mose zu uns geredet. Und danach stieg er wieder hinauf, also nachdem er zum Volk geredet hatte, stieg er wieder hinauf auf den Berg. Und das steht in 2. Mose 24 in den Versen 12 und folgende. Und der Herr sprach zu Mose, steige zu mir herauf auf den Berg und sei dort, und ich werde dir die steinernen Tafeln geben und das Gesetz und das Gebot, das ich geschrieben habe, um sie zu belehren. Dann Vers 15 und folgende. Und Mose stieg auf den Berg und die Wolke bedeckte den Berg und die Herrlichkeit des Herrn ruhte auf dem Berg Sinai. Und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage. Und am 7. Tag rief er Mose aus der Mitte der Wolke. Und das Volk hat das ja die ganze Zeit gesehen, die Wolke und die Herrlichkeit des Herrn auf dem Berg. Dort oben ist jetzt Mose. Und Vers 17, und die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn war wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Augen der Kinder Israel. Wird ausdrücklich gesagt, sie sahen es. Also ein Eindruck nach dem anderen wird ihnen gegeben. Mose war in der Gegenwart dieses herrlichen Gottes. Und dann Vers 18, und Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg, und Mose war auf dem Berg 40 Tage und 40 Nächte. Dann, als Mose vom Berg herabkam, dann hatte das Volk gesündigt, er ging wieder zum Herrn hinauf, betete für das Volk, kam dann wieder zurück. Und nachher ging er wieder hinauf zum Volk, zu Gott. Und dann stieg er wieder herab zum Volk. Und dann hat Gott noch für etwas gesorgt, nachdem das Volk gesündigt hatte. auch das Volk gezüchtigt hatte deswegen. Mose steigt dann herab und dann hat sein Angesicht gestrahlt. Als ein Widerschein der Herrlichkeit dessen, vor dem er gewesen war. Und so wurde wieder dieser Eindruck verstärkt. Also Mose kommt aus der Gegenwart Gottes und bringt uns lebendige Aussprüche Gottes mit. Und das Ergebnis eben, wir wissen, dass Gott zu diesem Mose, zum Mann Mose geredet hat. Und so wurden die 5 Mosebücher von Mose geschrieben zur festen Grundlage aller Offenbarung Israels an Israel und darüber hinaus an die ganze Welt. Und dann aus den auf Mose folgenden Büchern des Alten Testaments finden sich immer wieder Hinweise, Nachrichten darüber, wie jetzt weitere Bücher dazukamen, von Gott her gegeben. Und wieso der Kanon wuchs, dass Gott sich von Zeit zu Zeit seinem Volk offenbarte, Knechte berief, denen er Worte gab. Gott gab den ausdrücklichen Befehl, jetzt sind wir wieder zurück in der Zeit des Mose, Gott gab den ausdrücklichen Befehl, dass man alles, was Gott geredet und Mose aufgeschrieben hatte, an einem sicheren Ort verwahren sollte, nämlich im Heiligtum. 2. Mose 16, 34. Nein, das betrifft jetzt nicht das Gesetz. Also wir schlagen auf 25, 16, verzeiht. 2. Mose 25, 16. Das sagt Gott zu Mose, lege in die Lade das Zeugnis, das ich dir geben werde. Also in die Bundeslade, in 2. Mose 25, Gott gibt dem Mose alle Anweisungen für die Größe der Bundeslade, die Werkstoffe der Bundeslade, wo diese Bundeslade stehen soll. Und dann heißt es, leg in die Lade das Zeugnis, das ich dir geben werde. Dann 5. Mose 10, Vers 5. Da berichtet Mose zurückschauen, das in 5. Mose spricht Mose in einem Rückblick, erinnert das Volk daran, was während dieser 40 zurückliegenden Jahre geschehen war und sagt da, 5. Mose 10, Vers 5, ich wandte mich und stieg vom Berg herab und ich legte die Tafeln in die Lade, die ich gemacht hatte und sie sind dort, wie der Herr mir geboten hat. Das auch die 10 Gebote dort. Dann 5. Mose 31, 24 bis 26. 5. Mose 31, 24 bis 26. Und es geschah, als Mose geendet hatte, die Worte dieses Gesetzes in ein Buch zu schreiben, bis zu ihrem Schluss, da gebot Mose den Leviten, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, und sprach, nehmt dieses Buch des Gesetzes und legt es zur Seite der Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes, dass es dort zum Zeugnis gegen dich sei. Dort aufbewahrt, dort verwahrt. Dann lesen wir, dass die Könige in Israel, die mussten sich Abschriften machen vom Gesetz. Und das zeigt uns, wie dieses Gesetz dann bewahrt wurde. Es wurde immer wieder abgeschrieben, kopiert, Abschriften gemacht, sodass immer die Schrift da war, lesbar, auf Pergament, Pergamentrollen. 5. Mose 17, 18 bis 20. eine Weisung für alle Könige in Israel. 5. Mose 17, 18. Und es soll geschehen, wenn er, also der König, auf dem Thron seines Königreichs sitzt, so soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus dem, was vor den Priestern, den Leviten, liegt. Und es soll bei ihm sein und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen. Und so wurde dafür gesorgt, dass während der ganzen Königszeit waren immer Abschriften da. Man hat nicht immer darin gelesen. Zur Zeit Josias merkt man, man hatte lange nicht mehr darin gelesen, aber man findet sie, da ist sie ja im Heiligtum, die Buchrolle. Dass sie gelesen werde. Du König! Sie lesen, lässt sie sich vorlesen. Und die Ergebnisse sind dann die entsprechenden. Dann lesen wir von Josua, wir beginnen mit 5. Mose 4, Vers 2. 5. Mose 4, Vers 2. Da sagt, Mose sagt das, also in 5. Mose ist Mose immer der Redende. Mose legt dort das Gesetz aus. Und er sagt, Mose sagt zum Volk, ihr sollt nichts hinzutun zu dem Wort, das ich euch gebiete und sollt nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote Jahwes eures Gottes haltet, die ich euch gebiete. Also nichts hinzutun, nichts wegnehmen. Und dann lesen wir von Josua. Und zwar in Josua 24, 25 und 26. Übrigens, Josua hat auch eine Abschrift des Gesetzes bei sich. Lesen wir das auch noch. 5. Mose, Josua Kapitel 8. Von Vers 30 an. Josua 8 von Vers 30 an. Damals baute Josua dem Herrn, dem Gott Israels, einen Altar auf dem Berg Ebal, so wie Mose, der Knecht des Herrn, den Kindern Israel geboten hatte, wie im Buch des Gesetzes Moses geschrieben ist. Und dann steht im Vers 32, und er schrieb dort auf die Steine eine Abschrift des Gesetzes Moses, das er vor den Kindern Israel geschrieben hatte. Also er hatte das Gesetz schon geschrieben, hatte eine Abschrift, dann macht er dort auch eine Abschrift. Auf den Steinen, wohl Auszüge daraus, aber wir wissen ja nicht, wie viel er schrieb. Also er hat auch eine Abschrift, weil er ein Führer war in Israel. Und ihm wurde ja geboten, der Herr hat ihm geboten, Josua 1, Vers 8, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen, sondern du sollst darüber sinnen Tag und Nacht. Also musste er eine Abschrift haben, darin gelesen haben, darüber nachgedacht haben, Tag und Nacht. Und dann hat Josua, obwohl er alles wusste, was im Gesetz stand, und er das las, darüber nachdachte, hat Josua doch geschrieben. Obwohl dieses Verbot vorlag. Nichts hinzutun, nichts wegnehmen. Josua 24, Verse 25 und 26. Josua 24, 25 und 26, Josua schloss seinen Bund mit dem Volk an jenem Tag und gab ihm Satzungen und Recht in Sichem und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes. Also zum Gesetz Gottes dazu noch dies. Er hätte das nicht getan, hätte er nicht von Gott her die Weisung bekommen, dass er wusste, er ist jetzt beauftragt, etwas zu schreiben. Er hat das nie getan, eigenmächtig. Also muss Gott ihm diese Weisung gegeben haben. Und so tut er es. Gott hat es ihm befohlen. Und das gilt für alle nachfolgenden Schreiber. Niemand hat gewagt, je etwas zu schreiben und es zur überlieferten Heiligen Schrift zu zählen, wenn er nicht von Gott selbst den Befehl dazu bekommen hatte. Also wir hatten gesehen, Josua, er schrieb in ein Buch, und es wird so formuliert, Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes. Also dazu, zum Gesetz Gottes, kam das, was Josua hier schrieb. Und er muss davon, von Gott selbst, den Auftrag oder dafür den Auftrag bekommen haben. Und das gilt für alle nachfolgenden Schreiber. Samuel wurde von Gott als Prophet in ganz Israel bestätigt. Nun, es gibt die Bücher der Richter. Bei vielen Büchern wird nicht gesagt, wer sie schrieb. Aber wir haben einzelne solche Nachrichten und die dürfen als repräsentativ gelten für alles, was als Heilige Schrift aufgeschrieben wurde. Also Samuel wurde von Gott als Prophet in ganz Israel bestätigt, 1. Samuel 3, 19 und 20. Da steht, und Samuel wurde groß, und der Herr war mit ihm und ließ keins von allen seinen Worten zur Erde fallen. Und das hat ja Israel gemerkt. Er hat Dinge gesagt und nachher ist so geschehen, wie er es sagte. Also fiel nicht zur Erde, das heißt, kein Wort fiel dahin, unerfüllt, so dass sich nichts ergeben hätte daraus. Das ist ein Ausdruck, den auch Paulus aufgreift, dass kein Wort dahin fällt. Das heißt, jedes Wort, das gesprochen ist, wird in Erfüllung gehen. Wer sagt denn das, Paulus? Ist denn das Wort dahin gefallen? Fragt er doch an einer Stelle. Er sagt zwar, nicht als ob das Wort des Herrn dahin gefallen wäre. Eben hinfällig, im Deutschen sagen wir hinfällig, es ist die Formulierung, die schon im Buch Josua steht, es ist die Formulierung aus 1. Samuel 3, Vers 19, kein Wort fällt dahin. Das heißt, jedes Wort erweist sich als wahr. Und so steht eben auch in Römer 9, Vers 6, wegen Israels, ist denn das Wort Gottes dahin gefallen? Das heißt, alle Verheißungen an Israel? Nein. Sie werden in Erfüllung gehen. Ja. Und das beobachtete das Volk. Was Samuel sagte, erfüllte sich. Kein Wort fiel dahin. Und auf diese Weise heißt es, dann im Vers 20, und ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel als Prophet des Herrn bestätigt war. Da wusste man, er ist Prophet des Herrn. Bei ihm ist das Wort des Herrn. Und das gilt dann auch für das, was er schrieb. Und so lesen wir von ihm in 1. Samuel 10, 25. 1. Samuel 10, 25. Und Samuel sagte dem Volk das Recht des Königtums und er schrieb es in ein Buch und legte es vor dem Herrn nieder. Eben das Königsgesetz, das er dem Volk erklärte, was das heißt, wenn sie jetzt einen König gewünscht und bekommen hatten. Er legt es nieder vor dem Herrn, also wird zu den Heiligen Schriften hinzugetan. Dann lesen wir in Jesaja 8, Vers 18. Jesaja 8, Vers 18. Siehe, ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat. Wir sind zu Zeichen und zu Wundern in Israel vor dem Herrn der Heerscharen, der auf dem Berg Zion wohnt. Die Kinder des Propheten sind seine Schüler. Man nannte die Schüler der Propheten, nannte man Söhne oder Kinder. Ich will mal nachschlagen, ob hier Jöladim oder Barnim steht, das nimmt mich jetzt wunder. Ja, Jesha, Jahu. 8, 15. Hier steht 18, ist es 18? Chine Anokiv, ja, Heiladim, also die Kinder, die der Herr mir gegeben hat. Die Prophetenkinder oder Prophetensöhne, das sind die Schüler der Propheten, schlagen wir dazu auf. 2. Könige, Kapitel 2. 2. Könige 2, Vers 3, da kamen die Söhne der Propheten, die im Bethel waren, zu Elisa heraus und sprachen zu ihm, weißt du, dass der Herr heute deinen Herrn über deinem Haupt wegnehmen wird. Söhne der Propheten, das sind die Schüler oder die Jünger der Propheten, die Lehrlinge bei den Propheten. Ja, und die Schüler der Propheten, die haben aufgeschrieben, was die Propheten lehrten. Manchmal haben es die Propheten selbst aufgeschrieben, aber auch die Schüler haben aufgeschrieben. Und wenn sie nicht selber aufschrieben, bewahrten sie alles, was die Propheten gelehrt hatten. Jesaja 8, Vers 16. Jesaja 8, Vers 16. Binde das Zeugnis zu, versiegle das Gesetz unter meinen Jüngern. Dann ein Auftrag an Jesaja selber zu schreiben, Jesaja 8, Vers 1, und der Herr sprach zu mir, nimm dir eine große Tafel und schreibe darauf mit Menschengriffel. Das heißt, so schreiben, dass alle es lesen können. Ja. Und wenn es in Jesaja 8, 16 heißt, binde das Zeugnis zu, versiegle das Gesetz unter meinen Jüngern, dann heißt es, dass die Jünger der Propheten, die waren auch Jünger des Herrn, dass sie das versiegeln, bewahren sollten, aufbewahren, zusehen, dass es bewahrt blieb, erhalten blieb. Wir lesen von Jeremia selbst, der, wie von ihm gesagt wird, dass alles, was er vom Herrn empfangen hatte, dem Baruch diktierte und dass der es aufschrieb. Jeremia 36, Verse 1 und 2. Zuerst hat er selber geschrieben, dann hat Baruch geschrieben. Jeremia 36, 1 und 2. Und es geschah im vierten Jahr Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, da erging dieses Wort von Seiten des Herrn an Jeremia, indem er sprach, nimm dir eine Buchrolle und schreibe darauf alle Worte, die ich zu dir geredet habe, über Israel und über Juda und über alle Nationen von dem Tag an, als ich zu dir geredet habe, von den Tagen Josias an, bis auf diesen Tag. Und wir lesen dann im gleichen Kapitel, dass Baruch diese Buchrolle vorlas und dass daraufhin die Juden erschraken, die es hörten, und es schließlich vor dem König gelesen wurde und dass der König Joachim, der damals König war, dass er Abschnitt um Abschnitt abtrennte von der Buchrolle mit einem Messer und ins Feuer warf. Und da bekommt Jeremia den Auftrag, Jeremia 36, Verse 27 und folgende. Und nachdem der König die Rolle und die Worte verbrannt hatte, die Baruch aus dem Mund Jeremias aufgeschrieben hatte, erging das Wort des Herrn an Jeremia, indem er sprach, nimm dir wieder eine andere Rolle und schreibe darauf alle vorherigen Worte, die auf der vorherigen Rolle waren, die Joachim, der König von Juda, verbrannt hat. Und dann steht Vers 32, und Jeremia nahm eine andere Rolle und gab sie Baruch, dem Sohn Nerias, dem Schreiber. Und er schrieb, also jetzt Baruch schrieb darauf aus dem Mund Jeremias alle Worte des Buches, das Joachim, der König von Juda, im Feuer verbrannt hatte. Und es wurden noch viele Worte gleichen Inhalts hinzugefügt, also aufgeschrieben und dann verwahrt. Und dann wurden Kopien gemacht. Und die Kopien, die kreisten unter den Juden. Viele hatten solche Kopien. War natürlich nicht billig, eine Buchrolle aus Pergament. Daniel hatte eine solche Buchrolle. Aber vorher noch jetzt ein Blick auf Habakuk. Habakuk Kapitel 2, Vers 2. Ja, wir lesen die Verse 1 und 2. Auf meine Worte will ich auf meine Warte will ich treten, auf den Turm mich stellen und will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was ich erwidern soll auf meine Klage. Da antwortete mir der Herr und sprach: Schreibe das Gesicht auf. Schreibe das Gesicht auf. Und grabe es in Tafeln ein, damit man es geläufig lesen könne. Aufschreiben. Und das haben sie gemacht. Und schließlich noch ein Blick in das letzte Kapitel des Alten Testaments, Malachi, der letzte der Propheten des Alten Bundes. Malachi 3, 22. Malachi 3, Vers 22. Da steht abschließend, als Abschluss des ganzen Alten Testaments: Gedenk des Gesetzes Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb an ganz Israel geboten habe, Satzungen und Rechte. Und da wird noch einmal in Erinnerung gerufen, dass alle Offenbarung Gottes an Israel, alle Verschriftung dieser Offenbarung, so muss ich es sagen, die begann mit Mose, mit den Mosebüchern. Das ist der Grund, auf diesem Grund ist alles aufgebaut worden. Das ist der Grund, das Fundament aller geschriebenen, verschrifteten Offenbarung. Und dann wurden eben diese Texte kopiert. Es wurden Abschriften gemacht, wie wir sahen im Königsgesetz 5. Mose 17. Der König musste sich eine Abschrift machen lassen. Es wurden immer Abschriften gemacht. Und das zeigt sich auch daran, dass die Propheten sich gegenseitig aufeinander verwiesen. Jeremia 28, Vers 8. Da sagt Jeremia: Die Propheten, die von Alters her vor mir und vor dir gewesen sind, sie haben auch über viele Länder und über große Königreiche geweissagt, von Krieg und von Unglück und von Pest. Das wusste also Jeremia. Er wusste darum, was Propheten vor ihm geschrieben hatten. Sacharja 1, Vers 4. Sacharja 1, Vers 4. Zunächst steht im Vers 1: Im 8. Monat, im 2. Jahr des Darius, erging das Wort des Herrn an Sacharja. Das ist also Wort des Herrn, das er empfängt und aufschreibt. Und da heißt es im Vers 4: Seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten zuriefen. Ja, frühere Propheten. Und was die gerufen hatten, das war im Volk Israel bekannt. Und Israel sollte sich daran erinnern. Denkt daran, was sie ihnen zuriefen. Und sprachen: So spricht der Herr der Heerscharen, kehrt doch um von euren bösen Wegen und von euren bösen Handlungen. Aber sie hörten nicht auf mich und achteten nicht auf mich. In Jeremia liest man zum Beispiel sehr häufig davon. Immer wieder geht das Wort des Herrn an sie und sie hören nicht darauf. Eben, das war bekannt. Und das konnte Sacharias bekannt voraussetzen, als er seine Weissagungen empfing und dann auch davon sprach zum Volk. Dass das Volk davon wusste. Dann Sacharja 7, Vers 7. Kennt ihr nicht die Worte, die der Herr durch die früheren Propheten ausrief? Das ist eine rhetorische Frage. Natürlich kennt er sie. Kennt ihr nicht die Worte, die der Herr durch die früheren Propheten ausrief? als Jerusalem bewohnt und ruhig war und seine Städte ringsherum und der Süden und die Niederung bewohnt waren. Dann Zacharja 7, Vers 12. Und sie machten ihr Herz wie zu Diamant, um das Gesetz nicht zu hören, noch die Worte, die der Herr der Heerscharen durch seinen Geist mittels der früheren Propheten sandt. Also alle Propheten beziehen sich aufeinander, weil alles vom gleichen Herrn kommt. Und darum hängt auch alles miteinander zusammen. Dann lesen wir in Jeremia 26, Vers 18. Jeremia 26, Vers 18. Ja, wir lesen von Vers 16 an, Jeremia 26 von Vers 16 an. Und die Fürsten und das ganze Volk sprachen zu den Priestern und zu den Propheten, also das waren die falschen Propheten damals, diesem Mann gebührt nicht die Todesstrafe. Also die Priester und die Propheten, die sagten, ihm gebührt die Todesstrafe für das, was Jeremia da sagt. Das Volk, die Fürsten und das ganze Volk aber sprachen zu den Priestern und zu den Propheten, diesem Mann gebührt nicht die Todesstrafe. Denn er hat im Namen des Herrn unseres Gottes zu uns geredet und Männer von den Ältesten des Landes erhoben sich und sprachen zur ganzen Versammlung des Volkes und sagten, Micha, der Moraschtiter, hat in den Tagen Hiskias, des Königs von Juda, geweissagt und zum ganzen Volk von Juda gesprochen und gesagt, so spricht der Herr der Heerscharen, Zion wird als Feld gepflügt werden und Jerusalem wird zu Trümmerhaufen und der Berg des Hauses zu Waldeshöhen werden. Haben den Hiskia, der König von Juda und ganz Juda, ihn getötet? Hat er nicht den Herrn gefürchtet und den Herrn angefleht, sodass der Herr, also der König Hiskia, hat den Herrn angefleht, sodass der Herr sich des Übels gereuen ließ, dass er über sie geredet hatte, und wie wollen wir eine so große böse Tat gegen unsere Seelen begehen? Sie zitieren also den Propheten Micha, Micha 3, Vers 12. Micha 3, Vers 12. Darum wird euretwegen Zion aus Feld gepflügt werden. Micha 3, Vers 12. Darum wird euretwegen Zion aus Feld gepflügt werden und Jerusalem wird zu Trümmerhaufen und der Berg des Hauses zu Waldeshöhen werden. Also wir merken, die Schriften der Propheten, die wurden verwahrt, die wurden kopiert und darum viele im Volk kannten den Inhalt. All dieser Propheten konnten dort auf der Stelle sagen, als man Jeremia nehmen wollte und töten wollte, da waren sofort Leute da und die konnten Micha zitieren. Ja. Und dadurch war ein allgemeines Wissen im Volk vorhanden, um die Worte der wahren Propheten und die Worte der vom Herrn gesandten Propheten, um die heiligen Schriften, die so entstanden. Dann haben wir Micha Kapitel 4, Verse 1 bis 3. Micha 4. Und es wird geschehen am Ende der Tage. Da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen, auf dem Gipfel der Berge und erhaben sein über die Hügel und Völker werden zu ihm strömen. Und viele Nationen werden hingehen und sagen, kommt und lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Und er wird uns belehren aus seinen Wegen und wir wollen wandeln auf seinen Pfaden. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen vielen Völkern und Recht sprechen mächtigen Nationen bis in die Ferne. Und sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Das kommt uns doch bekannt vor. Woher? Das steht doch schon irgendwo, oder nicht? Altes Testament. Eine Weissagung?
Ja.
Jesaja. Jesaja lebte vor Micha. Und Micha hat die Buchrolle Jesajas natürlich gelesen. Und dann hat er aus Jesaja direkt das zitiert. Ist wörtlich gleich. Also die Propheten kannten sich gegenseitig, also den Inhalt ihrer Schriften. Und sie kursierten auch unter dem Volk. Daniel, von ihm wird ausdrücklich gesagt, Daniel im Exil in Babylon, dass er in der Buchrolle des Propheten Jeremia las. Daniel Kapitel 9. Daniel Kapitel 9, die Verse 1 und 2. Im ersten Jahr Darius, des Sohnes Ahasveros, aus dem Geschlecht der Meder, der über das Reich der Chaldäer König geworden war, im ersten Jahr seiner Regierung verstand ich, Daniel, in den Schriften die Zahl der Jahre bezüglich derer das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war. Dass nämlich 70 Jahre für die Verwüstung Jerusalems vollendet werden sollten. Daniel hat eine Buchrolle des Propheten Jeremia. Im ersten Jahr des Darius, welches Jahr war das? Wann war das? Wessen erstes Jahr war es auch? Das erste Jahr des Kores. Kores war der Großkönig des Medo-Persischen Reiches, also König über beide Reiche. Darius war König über das Mederreich. Und den Medern wurde Babylon, als es erobert worden war, unterstellt. Also es war ein Mederkönig, der in Babylon dann herrschte. Das erste Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasveros, das Jahr 538. Wann wirkte Jeremia in Jerusalem? Bis wie lang wirkte er in Jerusalem? Oder von wann bis wann? Wir können es an den Königen sagen, jetzt nicht die Jahreszahlen. Von welchem König an bis zu welchem König? Steht das irgendwo? Steht in der Einleitung des Buches Jeremia. Schlagen wir auf, Jeremia 1. Jeremia 1, Verse 1 bis 3. Worte Jeremias, des Sohnes Hilkias, von den Priestern, die in Anatot waren im Land Benjamin. An den das Wort des Herrn erging in den Tagen Josias, also dieser Erweckungskönig, in den Tagen Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, im 13. Jahr seiner Regierung. Und es erging auch in den Tagen Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis zum Ende des 11. Jahres Sedekias, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis zur Wegführung Jerusalems. Und nach wurde ja Jeremia mitgeschleppt nach Ägypten. Dann dauerte es also noch eine Weile, bis das ganze Buch Jeremia dann da war. Wann wurde der Tempel zerstört? Welchem Jahr?
500.
Ja, 586, 587, so ganz genau weiß man es nicht immer. Ja, sagen wir 587, 586 und sagen wir, dass es dann ging bis 5, 5 und, 80 oder 84 und dann war das Buch Jeremia geschrieben. Und dann 538, das erste Jahr des Darius. Also ungefähr 50, so rund, später. Da waren schon eine Menge Jeremia-Buchrollen da im Verkehr, kursierten. Und als Daniel eben in Babylon war, hatte er eine solche Buchrolle und las in der. Er las in der und dann kommt er eines Tages an Jeremia 25, 12, liest weiter, dann Jeremia 29, 10 und dort liest er. Ja, was liest er dort? Jeremia 29, 10. Jeremia 29, 10, denn so spricht der Herr, sobald 70 Jahre für Babel vollendet sind, voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort an euch erfüllen, euch an diesen Ort zurückbringen. Da hat er das gelesen und das drängt ihn zum Gebet. Also wir sehen, wie ein verbreitetes Wissen um den Inhalt auch aller prophetischen Bücher da war. Das Gesetz war da, wurden Abschriften gemacht, die prophetischen Bücher entstanden, es wurden Abschriften gemacht. Und so besaßen die Juden dieses Wort. In den Händen vieler von ihnen hatten diese geschriebenen heiligen Worte. Und das ging dann so, und das sind ja nur einzelne Beispiele, die uns hier herausgegriffen werden. Und das wird generell das Bild gewesen sein. Alle lasen darin, sahen auch Zusammenhängendes, konnten Vergleiche machen. Das Volk konnte sogar zitieren aus diesen prophetischen Schriften. Und das ging so, bis das letzte Buch des Alten Testaments geschrieben wurde, bis Maleachi. Und dann redete Gott nicht mehr. Und das ist in der jüdischen Tradition ist das fest vermerkt, dass nach Maleachi Gott nicht mehr redete zu seinem Volk, dass der Geist der Weissagung aus Israel wich. Und darum ist für die Juden ganz selbstverständlich, bis Maleachi haben wir lebendige Aussprüche Gottes und nach Maleachi kommt nichts mehr. Und das war den Juden so bewusst, dass auch Paulus, der Jude, er konnte sagen, und das dachten alle Juden, wem sind die Heiligen, die Worte Gottes anvertraut worden? Und zur Zeit des Paulus, wenn man sagte, die Heiligen Schriften, die Worte Gottes, dann meinte man das Alte Testament, was das Neue noch nicht geschrieben war, erst am Entstehen war. Wo sagt Paulus das? Den Juden sind die Aussprüche Gottes anvertraut worden? Römer. Ja, richtig. Römer, Kapitel 3. Vers 2. Schlagen wir das auf. Römer Kapitel 3, Vers 2. Was ist nun der Vorteil des Juden? Oder was der Nutzen der Beschneidung? Nun, die Frage stellt sich im Anschluss daran, dass ob beschnitten oder unbeschnitten, alle sind gleich schuldig vor Gott. Und alle haben gleich versagt, ja, dann ist ja kein Nutzen. Dann hatten sie ja keinen Nutzen davon, die Juden, die Beschnittenen. Was ist der Nutzen? Und dann sagt der Vers 2, viel in jeder Hinsicht, denn zuerst einmal sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Wenn wir wissen wollen, welche sind die lebendigen Aussprüche Gottes, wen muss man fragen? Die Juden. Ihnen hat Gott es anvertraut. Also Gott hat gesagt, die Juden wissen, welches die Heiligen Schriften sind. Und die Juden haben nie irgendetwas anderes als Heilige Schrift betrachtet, als die Sammlung der Schriften des Alten Testaments. Nun, die sagen dem nicht das Alte Testament, selbstverständlich nicht, sie glauben ja nicht an das Neue, sondern sie sagen dem einfach Torah Nebi'im uketubim, Tanach, kurz, Tanach. Und damit meinen sie die Sammlung all dieser heiligen Schriften. Das ist das Wort Gottes und gar nichts anderes. Ja, und so können wir ganz gewiss sein, weil Paulus das uns sagt. Also wenn wir Paulus glauben, wenn wir Paulus nicht glauben, ja, dann kann ich euch auch nicht helfen. Aber wenn wir glauben, dass Paulus ein Apostel Gottes war, der im Auftrag Gottes vom Geist inspiriert das schrieb, dann wissen wir, die Juden haben das Wissen, was Heilige Schrift ist. Was Heilige Schrift Alten Testaments ist. Und das kann man leicht jetzt nachverfolgen, wie Gott in diesem Volk so wirkte, dass das Volk immer wusste, von Mose an hat Gott geredet. Zu Mose hat er geredet, dort wurde der Grund gelegt und alles Weitere. Und das konnten sie ja selber merken. In den Aussprüchen der Propheten, sie haben sich immer auf Mose bezogen, ihn bestätigt, ihn verwendet, um das Volk zu überführen, ihrer Sünde, ihres Abfalls. Auch die Verheißungen, die im 5. Mosebuch steht, von Wiederherstellung, von Umkehr. Denken wir an Nehemia. Als Nehemia dort im fernen Susa ist, im Perserreich, und dann kommt Besuch aus Jerusalem und erzählt ihm, wie es steht um Jerusalem. Und er trägt Leid, er betet. Und was betet er dann? Wiederherstellung. Und was sagt er dann im Gebet? Ich glaube, gestern habe ich es gelesen. Worauf baut er sein Gebet auf? Ja, richtig. Er sagt, du hast in deinem Wort gesagt, wenn ihr sündigt, werde ich euch zerstreuen in alle Welt. Und du hast in deinem Wort gesagt, und wenn ihr am Ende der Erde wärt, ich werde euch sammeln. Also er betet mit dem Wort Gottes, mit den Worten, die Mose geschrieben hat. Und das zeigt, wie Mose, die Mosebücher, das Denken, das Urteilen, den Glauben, auch der Gottesfürchtigen, regierte. Das war immer da. Und darum konnten sie auch, weil sie Mose so gut kannten und wussten, zu ihm hat Gott geredet, konnten sie auch sehen, alles, was mit Mose übereinstimmt, das ist wahr. Und das sahen sie in den Propheten. Ja. Und so hat Gott eben dafür gesorgt, durch dieses Handeln an diesem Volk, dass in diesem Volk dieses Bewusstsein da ist, das alles ist Wort Gottes. Und nur das und gar nichts anderes. Das erklärt übrigens auch, warum die Apokryphen nie von den Juden anerkannt worden sind. Die sind nämlich griechisch geschrieben und die sind in jener Zeit geschrieben worden, in der Zeit, von der die Juden selber sagen, der Geist der Weissagung war nicht mehr da in Israel. Und alles, was in der Zeit entstand, ist nicht Wort Gottes. Ja.
Auch Buch Henoch, ist das in dieser Zeit passiert?
Das Buch Henoch? Ja. Also das Buch Henoch, das kennen wir nur aus späterer Zeit. Aber das ist gar nicht die Frage, aber du denkst an den Judasbrief, weil Judas von Henoch spricht. Aber es ist eine gute Frage. Schlagen wir das auf. Schlagen wir das auf. Nun, das Buch Henoch gehört nicht zum Kanon. Steht nirgends, das Buch Henoch. Die Juden haben das auch nie anerkannt. Und doch, also alles Heilige Schrift, und doch sagt Judas Folgendes. Vers 14, es hat aber auch Henoch, der siebte von Adam, von diesen geweissagt. Nun, hier steht nicht Buch hin Henoch, steht nicht Buch. Und er sagt auch nicht, wie geschrieben steht. Denn so sagt man nur von geschriebener heiliger Schrift. Wie soll man das dann erklären? Dass er sagt, Henoch, der siebte von Adam, hat geweissagt. Woher weiß er denn das? Ja?
Diese Offenbarung wurde ihm zuteil.
Ja. Gott hat das ihm enthüllt. Und Henoch, wir lesen auch im Alten Testament, in 1. Mose 1, nicht davon, dass er geweissagt hätte. 1. Mose 5, wo er erwähnt wird. Dort steht nur, Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr. Denn der Herr hat ihn zu sich genommen. Aber er hat offensichtlich geweissagt. Das wissen wir von Judas, ja. Gut, also das ist, so können wir darüber gewiss sein, über das Wachsen des Kanons, bis er abgeschlossen war. Ja, wir hörten, wie Gott den Auftrag gab, wiederholt den Auftrag gab, das von ihm gegebene und dann aufgeschriebene Wort im Heiligtum zu verwahren, im Allerheiligsten, bei der Bundeslade, am sichersten Ort. Und damit hängt jetzt zusammen, was ich hier noch ergänzen will. Nun, die Heiligen Schriften, sie wurden bewahrt, erhalten, wir haben sie noch heute. Aber wie geschah das? Eben durch Abschriften. Und auch das haben wir gesehen im Alten Testament, nachher auch im Neuen Testament. Es wurden Abschriften gemacht von diesen Original von Hand geschriebenen Buchrollen, die Buchrolle des Jeremia, die Baruch, sein Schreiber, geschrieben hatte, die wurde kopiert, abgeschrieben. Und das führte mit der Zeit zu einer regelrechten Abschreiberschule, mit einer sehr strengen Abschreiberpraxis und Disziplin. Wir besitzen deshalb aus dem Mittelalter die ältesten hebräischen Handschriften. Die waren lange Handschriften aus dem Mittelalter, bis man dann in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts dann in einer Höhle in der Wüste Juda in Qumran Handschriften fand aus vorchristlicher Zeit. Die Abschreiber, die waren den strengsten Regeln der Präzision unterstellt. Also die saßen so da, es wurde diktiert, es wurde vorgelesen und dann wurde geschrieben. Die saßen da vor einer Bank, also auf einer Bank und ein Schreibpult wurde geschrieben. Von jeder fertig abgeschriebenen Buchrolle wurden nachher die Wörter gezählt, die Verse gezählt, die Wörter gezählt, die Buchstaben gezählt. Und das ist jetzt noch so, in jeder biblischen, hebräischen Bibelausgabe bis heute, eine gedruckte Bibelausgabe, da steht in jedem Buch, findest du irgendwo, ich schlage das mal auf, dass ihr das seht. In der Mitte des Buches steht am Rand geschrieben, das ist der mittlere Vers. Und wenn der mittlere Vers nicht stimmt, dann hat man einen Vers ausgelassen. Was macht man dann? Nein. Man nimmt den aus dem Verkehr. Heilige Schrift durfte man weder verbrennen noch wegwerfen. Man hat sie in Tonkrüge gelagert, teilweise auch gelagert in besondere Aufbewahrungsstätten. Und man hat auch in Synagogen, in alten Synagogen, es gab eine Synagoge in Kairo, und jede Synagoge, größere, hatte eine sogenannte Gnisa. Das ist ein aramäisches Wort. Und das heißt Aufbewahrung oder Verbergung. Und in der Kairoer Gnisa hat man sehr alte Handschriften gefunden. Eben. Man hat sie irgendwo, und auch in Qumran, man hat Tonkrüge gefunden mit Handschriften drin. Dass die in diesen Tonkrügen war, das bedeutet, sie enthielten Fehler, vielleicht nur einen Fehler, aber einige Fehler, darum waren sie dort. Und darum, es gibt von Qumran, gibt es eine Buchrolle des ganzen Propheten Jesaja. Nun, das ist einmal darum sehr wichtig gewesen, aus vorchristlicher Zeit, und der Inhalt stimmt ganz überein mit Jesaja, so wie wir Jesaja heute in der Bibel haben. Aber es sind geringfügige Abweichungen. Ja, ich wollte euch das ja zeigen, den mittleren Vers. Suchen wir den heraus aus dem Buch der Sprüche. Exempli gratia zum Beispiel. Das müsste etwa Kapitel 15 oder 16 sein. Ja, da ist auch fett hervorgehoben. Es gibt am Rand, wenn ihr hier so guckt, ganz kleine, die stehen in den Handschriften der Masoreten. Auch in den gedruckten Bibelausgaben, ganz kleine Bemerkungen. Aber das hier ist fett hervorgehoben, dass es unübersehbar ist. Ich kann es jetzt nicht allen zeigen. Und da steht in Sprüche 17, Vers 17, Chatzi Hasefer Bif Surim. Die Mitte des Buches gemessen an den Versen. Das ist ja der mittlere Vers. Also das musste stimmen. Man hat also die Verse gezählt von beiden Seiten. Aha, hier ist die Mitte, also gezählt, und nachher die mittlere muss dann da sein, nach so vielen Versen, das ist die Mitte. Ja. Und wenn das verschoben war, der mittlere Vers, nicht da stand, Fehler. Von vorne anfangen. Dann hat man die Wörter gezählt, die Wörter gezählt. Und das musste auch stimmen. Und nachher hat man die Buchstaben gezählt. Und so konnte kein Fehler, es wurde kein Fehler bei der Abschrift durchgelassen. Und nun war es so, diese Gemeinschaft der in Qumran, das war eine Gemeinschaft, die hatte sich vom zentralen Judentum abgesondert. Die wollten heiliger sein, die hatten auch gewisse eigene Ansichten. Heiliger sein als alle anderen. Aber es gab immer, und das blieb so, es gab immer im Heiligtum, auch zur Zeit Jesu, im Allerheiligsten, wurden Buchrollen aufbewahrt. Und die waren die Vorbilder, die man gebrauchen musste. Und die waren eben mit dieser Sorgfalt kopiert, fehlerfrei. Roger Liebi erklärt das wie folgt zu den Funden in Qumran. Hier handelt es sich eben um Texte. Nein, ich muss jetzt hier weiterlesen. Dann fand man in der Nähe von Qumran im Wadi, was ist ein Wadi oder ein Wadi? Ist ein Fluss, der nur Wasser führt, oder ein Bach, der nur Wasser führt, wenn es regnet. Es ist ein Trockenbett, ein Trockenflussbett. In einem Wadi Murabat, so heißt das, oder Murabat. Also in unserer Umschrift Murabat, sagt man dann halt. Ja, und dort fand man Handschriften, und die deckten sich nicht ganz mit den Handschriften von Qumran. Und dazu kommentiert eben Roger Liebi, dass die dort gefundenen Teile des Pentateuch nicht nur dem Inhalt nach, also jetzt spricht er vom Pentateuch, nicht nur dem Inhalt nach mit den masoretischen Handschriften, die wir heute haben, Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe übereinstimmten. Und das war folgendermaßen möglich. Und jetzt zitiere ich direkt aus einem Buch von Roger Liebi, sehr lesenswert, Die Bibel absolut glaubwürdig. Erschienen bei CLV 2017. Hier handelt es sich eben um Texte aus dem offiziellen Judentum, die vom Zentraltext des Tempels abhängig waren. Und genau diese Texttradition haben uns die Masoreten des Mittelalters vermittelt. Ja, es ist so, die Masoreten, so nennt man eine Schule von Überlieferern der Heiligen Schriften. Die Masoreten haben auch die reine Konsonantenschrift. Hebräisch ist eine Konsonantenschrift. Man hat keine Zeichen für Vokale. Und damit man dann das Hebräisch richtig liest, haben nachher die Masoreten ein System herausgefunden, wo man zum Konsonantentext, also da hast du... Also das ist jetzt reiner Konsonantentext eines Bibelverses. Ja, nur Konsonanten. Also B, R, E, Sch, J, B, R, E, E, L, B, H, J, M. Aber natürlich, wie Hebräisch kann, der liest das. Der braucht keine Vokalmarkierungen, wie man die Vokale sprechen soll. Es stehen ja Vokale dazwischen, natürlich. Aber in der Zeit... Während des babylonischen Exils ging das Hebräische als gesprochene Sprache unter den Juden immer mehr zurück. Es wurde immer mehr Aramäisch gesprochen. Zur Zeit Jesu sprach man in Israel nicht Hebräisch, sondern Aramäisch, eine Dialektform des Aramäisch, das jüdische Aramäisch. Und so konnten viele Hebräisch auch nicht mehr richtig korrekt lesen. Und darum musste man dann Vokalzeichen setzen. Und hat man so gesetzt. Nachher so, nachher so, nachher so. Und dann konnte man das lesen. Bereshit, bara. Und dann hier, Elohim. Und das haben die Masoreten gemacht. Aber sie haben am überlieferten Konsonantentext nichts geändert, nichts eingefügt, gar nichts. Also das zeigt diese heilige Scheu davor, irgendetwas am Konsonantentext, irgendetwas zu manipulieren oder undeutlich zu machen. Ja. Und sie haben dann auch am Rand immer Bemerkungen gemacht. Sie haben dann am Rand Bemerkungen gemacht. Es gibt Handschriften. Dort steht, also das steht auch am Rand, steht auch am Rand jeder gedruckten Bibel. Dann steht am Rand, ich nenne jetzt nur ein Beispiel, aber wenn es nicht dort steht, kann am Rand stehen, statt Elohim steht in gewissen Handschriften Ha-Elohim. Das wäre dann Gott mit Artikel. Das ist jetzt dort zwar nicht der Fall, aber das steht noch klein am Rand. Es gibt Handschriften, wo das steht, aber richtig ist so. So wie es im Konsonantentext jetzt von uns weiter überliefert wird. Das war also die Arbeit der Masoreten, mittelalterlich, frühes Mittelalter. Ja, also ab 6. und 7. Jahrhundert, ja.
Eine Verständnisfrage, also diese Zählung von Versen, Worten, ja. Das war schon vor den Masoreten?
Das war schon vorher, aber die Masoreten haben dann die Vokalisierung vorgenommen und sie haben auch eine Standardaussprache damit festgelegt. Es gab auch eine andere asimasoretische, eine tiberiensische Aussprachetradition, wo die Vokale ein bisschen anders klingen. Gut, das haben die Masoreten gemacht. Gut, jetzt lese ich weiter. Genau diese Texttradition, also jene aus der Tempelrolle oder aus den Tempelrollen, aus dem Zentraltext des Tempels, haben uns die Masoreten des Mittelalters vermittelt. Wiewohl die Schechina im zweiten Tempel nicht mehr da war, sollte die besondere Gegenwart des Heiligen Geistes in diesem Heiligtum gemäß Haggai 2,5 eine klar erfahrbare Tatsache sein. Was steht in Haggai 2,5? Was steht überhaupt in Haggai 2? Schlagen wir das auf. Haggai 2, Vers 3, da steht, wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Das Haus in seiner früheren Herrlichkeit, welches war das? Welcher Tempel?
Erster Tempel.
Genau. Und als der Tempel Salomos gebaut war, was geschah dann? Als er fertig war und als man dann opferte und zum ersten Mal in den Tempel eintrat und ihn damit einweihte, was geschah dabei?
Gott ist mit seiner Herrlichkeit
eingezogen. Richtig. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Und jetzt bei diesem zweiten Tempel hat die Herrlichkeit des Herrn das Haus nicht erfüllt. Und das haben die Alten, die den alten Tempel noch gesehen hatten und auch wussten, wie das einmal gewesen war, die haben das natürlich empfunden. Und darum dieses Wort an Sie. Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Und denen gibt eben Gott diese Zusage als Ermunterung, als Trost. Nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr, sei stark, Josua, Sohn Jozadaks, du hoher Priester, und seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Heerscharen. Das Wort, das ich mit euch eingegangen bin, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bestehen in eurer Mitte, fürchtet euch nicht, ich bin doch da, auch wenn meine Herrlichkeit nicht offenbar ist. Ich bin mit euch, mein Geist ist in eurer Mitte. Daran eben erinnert hier Roger Liebe in diesem Text. Zudem war der zweite Tempel auch außersehen der besondere von Gott erwählte Aufbewahrungsort der Heiligen Schrift zu sein. Die talmudische Überlieferung spricht ausdrücklich über drei Tora-Rollen, die im Tempel aufbewahrt wurden. Und das war schon in vorchristlicher Zeit. Der Talmud entstand in der Zwischenzeit zwischen Malachi und dem Kommen Jesu, in jenen 400 Jahren, wo der Geist Gottes in Israel nicht mehr wirkte in irgendwelchen Propheten. Dann stand der Talmud, und im Talmud war damals schon geschrieben, also das muss man beibehalten haben,
Also beim Bau des Tempels, der unter, also im Buch Esra beschrieben, unter Serubabel gebaut wurde, hat man gleich Torarollen ins Allerheiligste hineingelegt. Die rabbinischen Quellen bezeugen, dass nicht nur die Tora, sondern offensichtlich alle kanonischen Bücher des Alten Testaments im Tempel aufbewahrt worden sind. Und die Masoreten, und das bedeutet wörtlich die Überlieferer, hatten Zugang zu einer Texttradition des offiziellen Judentums, die sich durch höchste Reinheit auszeichnete. Und das haben Juden immer gemacht, auch wenn es Pogrome gab, Verfolgungen, wenn irgendwo in einer Stadt die Bevölkerung über die Juden herfiel, ihre Synagogen anzündete, dann haben sie immer geschaut, dass sie die Tora-Rolle, die sie hatten, so mitnehmen und rennen. Retten! Und so haben sie auch die Tora-Rollen gerettet aus dem Tempel in Jerusalem, ehe der zerstört wurde. Durch die Römer. Also die Masoreten, die Überlieferer, hatten Zugang zu einer Texttradition des offiziellen Judentums, die sich durch höchste Reinheit auszeichnete. Ich betone das offizielle Judentum. Deshalb, weil zum Beispiel den Essenern aus Qumran, die sich im 2. Jahrhundert vor Christus vom Tempel in Jerusalem und somit vom offiziellen Judentum getrennt hatten, der Zugang zu den besten Handschriften verwehrt war. Und das müssen die auch gespürt und gemerkt haben. Und darum eben gewisse Buchrollen dann entsorgt, verwahrt in Tonkrügen. Die allerbesten Handschriften des Judentums wurden im Tempel aufbewahrt. Sie standen dort als Vorlage zur Verfügung, um Handschriften aus den Synagogen des ganzen Landes daran zu eichen, zu korrigieren. Man vergleiche dazu Haggai 2, Vers 5. Dort sagte der Gott Israels im Hinblick auf den zweiten Tempel in Jerusalem: Das Wort, das ich mit euch eingegangen bin, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bestehen in eurer Mitte, fürchtet euch nicht. Also auch mein Wort ist bei euch und bleibt bei euch.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebtc.org/podcast.